Hallo zusammen, hier ist euer SEO-Haus in der News-Ausgabe mit Jens Faultrath und Stefan Keil. News und Fundstücke aus der SEO-Branche für deine Ohren. SEO-Haus, stay tuned. Hallo zusammen, hier ist euer SEO-Haus und heute sitzen wir beide zusammen hier im schönen Darmstadt, Stefan, oder?
Ja, also Darmstadt ist schön, das Wetter ist ein bisschen bescheiden.
Das Wetter ist bescheiden, ja, das stimmt, aber wo ist es heute auch schon noch schönes Wetter?
Das stimmt, das genau. Stimmt.
Klimawandel wurde abgesagt. Genau, in diesem Sinne sitzen wir schon in unserem Darmstädter Büro und gehen mal zusammen durch die Liste durch, was so alles Schönes passiert ist im letzten Monat. Hat ja gut uns ganz schön viel geärgert.
Ja, tatsächlich. Ne? Also heute haben wir wirklich einen kleinen Umbruch drin. Die ganzen vielen neuen Google-Updates, das heißt Updates, klingt schon wieder so nach vorne. Da gab es ja auch eins, das haben wir jetzt so in der Form gar nicht aufgenommen. Aber es gab viel Neues an Features und Änderungen und da werden wir mal schön brav durchgehen.
Exakt. Aber beginnen immer mit unserem Housekeeping. Und da haben wir natürlich den lieben Christian Hensel, der an der Stelle wirklich sehr, sehr lieb gegrüßt und geknuddelt ist, der uns da netterweise in seine Liste der Lieblingspodcasts aufgenommen hat, was uns wirklich sehr freut. Immer die Kollegen vom Karma-Podcast sind auch aufgenommen. Die haben sich auch schon bedankt. Wir kommen natürlich, weil wir nur monatlich senden und nicht wie die Kollegen irgendwie stündlich, etwas später immer. Aber wir haben es noch geschafft. Dann noch zwei Rückmeldungen zu unseren Kommentaren. Thomas hat gefragt, ob Discover wirklich in Organic einläuft, weil er sieht es unter Direct nicht zusortiert im Analytics. Und dann kann ich nur sagen, ja, zumindest bei den Kunden, die ich mir regelmäßig anschaue, da ist es so und bei deinen auch so.
Ja, es ist, glaube ich, auch der größte Teil. Ansonsten einfach nochmal in den Post von Valentin schauen, den wir in der letzten Sitzung irgendwie mit drin hatten. Der hat das mal ein bisschen auseinandergedröselt.
Genau. Und dazu kann ich auch nur dann dringend empfehlen, nächstes Jahr auf die SMX zu kommen, weil da wird Valentin dann auch einen schönen Thema-Vortrag zu dem ganzen Discover-Tracking etc. pp. Machen. Dementsprechend hier schon mal ein bisschen gespoilert. Wird eine coole Veranstaltung, dazu aber gleich mehr. Ansonsten hat Tom von WebReload nochmal gesagt, dass er natürlich auch das mit dieser Search-Konsole ein absolutes Trauerspiel findet, mit mangels nicht vorhandener API für die ganzen Abdeckungsreports. Dazu habe ich nachher noch zwei Beispiele, aber man merkt einfach an dieser Search-Konsole, ich meine, das Ding hieß ja mal Google Webmaster Tools, wo man ja sagt, okay, richtet sich eigentlich an Webmaster, jetzt nicht an Leute, die große, also eher so an Webmaster. Hm. Weil Search Konsole, klar, man schon, der Name ist anders, weil es richtet sich eigentlich immer noch eher an kleine bis mittelgroße Seiten, weil bei richtig großen Seiten ist das Interface halt eine Frechheit. Haben übrigens auch die beiden Kollegen von Karma gerade gesagt, dass mit der neuen weniger arbeiten als früher mit der alten, jetzt wieder eigentlich ein bisschen mehr zu Tools wechseln. Nicht, weil die Daten schlechter geworden ist, sondern weil das Interface halt so grottenschlecht ist und das ist halt auch wirklich wahr. Also die Beschränkung in der Breite ohne Grund. Mhm. Dadurch kannst du dir nicht drei Daten gleichzeitig anschauen lassen, weil es weggeblendet wird, außer du änderst die CSS-Klassen zu Fuß, dann werden sie richtigerweise wieder angezeigt. Also das ist schon, wo man denkt, okay, dass man nichts in einem neuen Tab öffnen kann, oft. Das nervt wie Hölle, wenn man sich jetzt hier rein will, aber zurück über den Neck. Und ich bin ja auch einer von denen, der immer gerne mit Tabs arbeitet. Ich
weiß nicht, ja absolut, immer.
Und das ist die Hölle, dass es da immer irgendwie nicht an allen Stellen geht. Also bei manchen geht es ja lustigerweise, bei manchen nicht. Und also.
Das sind aber meistens auch die ladeintensiven Stellen, weil das ist ja auch so ein Ding, ne? Also wenn man da mal irgendwie die 16 Monate sich offen hat und anfängt da zu filtern auf Query und URL-Basis, dann braucht das Ding sowieso immer ein bisschen länger.
Ja klar, ich meine, okay, weil man natürlich dann auch die Seiten hat, wenn man dann sagt, okay, es stehen halt hier auch 8- und 9-stellige Zahlen und dann ist, merkt man, da ist es irgendwie nicht für gebaut. Bringt doch einfach eine Professional-Version für Professionals raus. Kann ja auch gerne ein bisschen was kosten, ich habe ja gar kein Problem mit. Aber diese Kinderkacke, die ihr da gebaut habt, Google, das ist halt echt. Ich liebe sie ja sehr. Inhaltlich, also von den Grundideen, aber das Interface, ich weiß auch nicht, was sie sich da gedacht haben. Ich glaube, einfach das falsche Framework genommen. Aber kommen wir zum nächsten Thema, und zwar, normalerweise steht es ja in der Konferenzhinweis, wir sind ein bisschen nach vorne gezogen, weil ich das wirklich wichtig finde, einmal einen großen Hinweis zu geben. Nächstes Jahr im März ist wieder die SMX in München. Wie gesagt, für mich die inhaltlich beste Konferenz, die wir in Deutschland haben zum Thema SEO und SEA. Und wir haben natürlich wieder einen 15% Rabattcode für euch, nämlich Termfrequenz SMX. Termfrequenz SMX. In einem Wort alles groß geschrieben. Ihr könnt also, ich schreite es quasi in das Formular rein. Termfrequenz SMX. Und 15% Rabatt, was heißt, das Zweitagesticket kostet dann halt keine 1070, sondern nur noch schmale 909,50 €, was immer 160,50 € Ersparnis ist. Und ich sagen Leute immer, ist dann immer noch ein bisschen teuer. Und da muss ich ganz sagen, es geht um, das sind zwei Tage. Das heißt, ich habe 455 € pro Tag. Und damit ist es von vielen anderen Konferenzen, die nur einen Tag lang sind, gar nicht so weit weg. Da muss man also kurz drüber nachdenken, dass es zwei Tage sind, die man kriegt. Und dann, ich meine, 455 für eine Konferenz Tag in auf dem Niveau und dem wirklich schönen internationalen Feld, was sie haben, das kriegst du halt sonst in Deutschland einfach nicht. Das musst du halt wirklich ins Ausland dich begeben, was du auch machen kannst. Also Brighton, Sie sind alles schön, nett, kann man machen. Aber wenn du aber innerhalb der Grenzen des deutschen Staates dich bewegst, weil du so ein AfD-mäßig bist, egal. Also dann ist es halt schlicht und ergreifend, findest du an der Stelle nichts Besseres. Genau. Kann man so sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich war ja auch im letzten Jahr und ich kann es nur weiterempfehlen, gerade wenn man, also rund um SEO, SEA alles mit dabei und auch wirklich, ich fand den internationalen Einschlag sehr schön. Also es gibt ja im deutschsprachigen Raum noch viele andere Konferenzen, die auch gute, überwiegend deutschsprachige Speaker haben und das kriegt man bei der SMX noch ein bisschen breiter aufgestellt und die bringen immer noch so ein bisschen anderen Dreh rein, ne, den man viel lesen kann, machen wir ja auch, aber den auch mal auf der Bühne zu sehen, ist auch eine ganz schöne Sache.
Genau. Es geht halt einfach, ganz im Ernst, draußen ist ja, also im Ausland ist ja jetzt keiner schlingend besser oder schlechter, als man im Inland ist. Es geht aber einfach, die haben eine andere Perspektive, andere Kultur, genau. Andere Perspektive und das ist schon schön zu sehen und damit kann man auch gleich überleiten das erste Thema und zwar die Kollegen von Destilt, die auch da sind natürlich auf der SMX. Die haben ja so ein lustiges Tool, das heißt ODN, irgendwie Online Delivery Networks, eigentlich grund genommen ihr CDN. Also das ist ihr CDN, was die betreiben, für ihre Kunden, was die Möglichkeit hat, in die Seiten einzugreifen. Das heißt also, ihr liefert eure Webseiten an deren CDN und im CDN könnt ihr nochmal in die Seiten eingreifen. Ihr könnt zum Beispiel Titles und Descriptions ändern. Ihr könnt irgendwelche Sachen wegnehmen, was dazunehmen, whatever. Es muss halt bloß irgendwie gemacht werden. Und das CDN liefert dann natürlich das HTML raus, sowohl an Google als halt auch an die Nutzer, die es aufrufen. Das bedeutet, ihr könnt sozusagen SEO-AB-Tests machen. Also ihr könnt zur gleichen Zeit einen Teil eurer Seiten zum Beispiel sagen, die optimiere ich im Titel auf mein Produkt billiger kaufen und die andere benenne ich auf mein Produkt günstiger kaufen zum Beispiel und lasse beide gleichzeitig laufen. Und zwar die eine Hälfte meiner Produktdetailseiten mit dem einen Slack im Titel und die andere mit dem anderen und guckt, was besser klickt. Also das ist so die grundsätzliche Idee, wenn ihr das ODN noch nicht gehört habt. Die haben jetzt Folgendes gemacht. Die haben bei einem Kunden die Kategorieseiten, bei den Kategorieseiten die SEO-Texte entfernt. Also, das waren so klassische, diese Textwüsten am Ende von Kategorien. Natürlich, wenn wir alle qualitativ hochwertig schreiben, auch waren nicht maschinell, sondern von Freelancern geschrieben, was ich jetzt nicht weiß, ob es besser oder schlechter ist, wenn ich mir Freelancer, genau. Ja. Aber sie haben einfach mal weggenommen und haben dann festgestellt, was passiert denn dann? Also und zwar bei der Hälfte der Seiten, bei der anderen Hälfte haben sie drin gelassen. Und die drin gelassen ist die Kontrollgruppe und die vergleicht dann immer die Kontrollgruppe gegen die geänderte Gruppe sozusagen. Mhm. Raus kam ein Drop, also die sind gesunken, der Traffic ist gesunken um ganze 3,8%. Nochmal 3,8%. Darauf wurde die erste Kritik an dem Artikel, den wir natürlich verlinken, ist, die weisen in ihrer Grafik den Drop in absoluten Klicks aus, was dann natürlich, wenn man bei Null losläuft, dann immer sehr dramatisch aussieht. Also du siehst ja, Stefan, also das sieht jetzt nicht aus wie 3,8, sondern eher wie 95%, was sie da reingemalt haben. Also das ist leicht irreführend, aber unten im Text steht 3,8%. Da ist dann natürlich die Frage, die dann steht, okay, eigentlich war da die Frage, ihre Aussage bei den Texten machen durchaus noch Sinn. Und da ist mir ja aufgefallen, okay, man kann Sachen verschiedenartig betrachten. Ich würde sagen, 96% des Traffics sind geblieben, obwohl der Text weg ist. Dann finde ich, diese 3,8 oder wie sagt man hier, 3, man kann auch sagen 3,6, not great, not terrible.
Ja.
Um bei Chernobyl zu bleiben. Aber grundgenommen sind 96% geblieben. Das heißt, wir reden von 4% des Traffics und jetzt habe ich vielleicht eine 2% Conversion Rate. Das heißt, mit diesem 4% des Traffics und 2% Conversions auf diese 4% des Traffics muss ich meinen Text wieder refinanzieren. Und den will eh keiner haben, weil er hässlich da unten ist. Also, ich würde wahrscheinlich bei Kategorieseiten nicht sagen, bei diesen ganzen B- und C-Kategorieseiten, die dann irgendwie wirklich mal betextet werden, ey, komm, kein Mensch will diesen Mist schreiben, du, deswegen 3,8% auf der dann 2% Conversion nochmal, man weiß es nicht. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass man dann lieber Ressourcen frei und meine A-Kategorien richtig gut zu betexten mit irgendetwas, was mehr aussieht als eine blöde Textwurst am Ende. Also ja. Vielleicht kommt man dann irgendwie doch zu etwas, was am Ende auch den Uplift bringt, der größer ist als 3,8%. Also ich fand es eher erstaunlich, wie unwichtig Texte sind und nicht wie wichtig Texte sind. Aber die Frage, wie man rumschaut in so ein Glas, gell?
Definitiv. Also ich hätte jetzt natürlich schon nochmal eine Frage, was das denn jetzt für Texte waren. Also zum einen, also gut, rein längenmäßig, wobei es natürlich nichts über die Qualität aussagt, aber ich meine, wenn das jetzt so, stand das drin, wie lang die waren? Ich habe es jetzt eben nicht gefunden.
Er hat einfach gesagt, die Standardtexte, die so irgendwie unten drunter klemmen. Also unter dem Text klassischerweise oben H1, über den Produktlistings. Und dann geht's halt eben runter, dann kommt das Produktlisting und erst above the fold kommt da dieser klassische Text rein. Also wie man so kennt, diese dann 1, 2, 3, 4 Absätze, wenn man es holistisch macht, sind dann halt 35 Absätze da, die immer noch keiner liest.
Ich glaube, mit wirklich guten Sachen, die hilfreich sind, kann man schon noch was reißen und so. Aber ja, dieses, da muss halt ein Text drauf, 400 Wörter irgendwas, das würde ich genau mit deiner Argumentation auch sagen. Ja, ist damit bewiesen, dass es wahrscheinlich nicht ganz so wichtig ist. Kann man sich durchaus auch sparen. Genau. Und ob man es refinanziert bekommt, ist echt eine gute Frage.
Genau. Ausnahmen, wie gesagt, sind halt wirklich Top-Themen, wenn man es richtig, also richtig langen Text mit Inhaltsverzeichnis, Bildern und der wirklich hilft. Also ich nehme immer noch das Beispiel, immer noch funktioniert, es funktioniert schon viele Jahre lang, sind für die Kollegen, ehemaligen Kollegen, Hitmeister-Menschen, jetzt halt Real mit Grill. Ich glaube Grill oder Grills, also beides irgendwie in den Top 5 drin und schon ewig. Und die haben halt dann richtig einen langen, langen Ratgeber. Ich finde es von der Usability immer noch katastrophal, weil ich erwarte den an der Stelle nicht. Aber offensichtlich funktioniert es. Er hat aber auch bisschen den Risiko, dass man sagen kann, wenn man da zu viel macht, vielleicht denkt, irgendwann ist auch wirklich ein Ratgeber und ich verliere so ein bisschen die, das haben wir lustigerweise mal die Big Ben-Klingel hier von den Kollegen.
Ja.
Ja, ihr habt ja auch mal, was man hier für komische Klingeln aushalten muss. Wenn der Brexit endlich rum ist, sage ich dir, ey, drei Kreuze. aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, also hat Risiko, aber es funktioniert. Kann man sagen. Also das kann man sich gerne mal anschauen. Wir haben jetzt etwas Eigenes gemacht, also einen eigenen Test beziehungsweise auf einer Kundenseite. Und zwar haben wir nicht Kategorieseiten durchgezogen, weil wir den Test auch anders aufgebaut, weil wir kein ODN haben. Und zwar 14.000 Produktseiten haben wir da genommen und haben die einfach mal sortiert nach Textlänge. Also haben wir gesagt, okay, wir packen die in Textlängen zusammen, haben da so Bins draus gemacht mit von, glaube ich, irgendwie von... Also das so quasi Main-Content, also das SEO-Contents, nicht das Constant Boilerplate, sondern dieses... SEO-Contents von 0 Zeichen bis 10.000 Zeichen, ich glaube der höchste war 10.000 FS-Zeichen oder so, und haben dann einfach mal geschaut, korreliert das mit irgendetwas, was irgendwie eine SEO-KPI ist, und zwar haben wir jetzt nicht, konnten wir da nicht Traffic nehmen, weil natürlich die Themen unterschiedlich voluminös sind, da kann jetzt der Text nichts für, dass man nach einem iPhone mehr sucht als nach einer Top-Set, also Punkt. Also fällt das raus. Aber was können wir dafür sonst nehmen? Wir haben gesagt, okay, wir nehmen einfach mal, wie ist denn das durchschnittliche Ranking der URL aus der Search-Konsole? Das ist natürlich in sich schon eine aggregierte Zahl. Deswegen aber erstmal gedacht, wenn ich da eine starke Korrelation sehe, kann ich mir den Rest sparen. Das wäre so der Quick-and-Dirty-Weg. Hat natürlich überhaupt nicht korreliert. Aber man immer wackelt mal am Kabel. Kennst du, wenn ein Drucker geht, nicht wackelt mal am Kabel. Also erstmal das Einfache.
Ja.
Okay, wenn das nicht ist, heißt, okay, wir müssen hier weiter rein. Und haben dann gesagt, korreliert es denn irgendwie zum Ranking des Hauptkeywords. Und da meinst du natürlich bei so vielen Seiten jetzt keiner uns die Hauptkeywords rausschreiben konnte, aber man sagt, Hauptkeyword ist das, was am, das, der Begriff, der in der Search-Konsole am meisten Traffic auf die bei URL bringt. Hm. Und korreliert das irgendwie mit dem Ranking?
Ja.
Nein.
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 Nix, also, über 0,0003 mal, also, pro Bin hat man, also, in jedem hat es fast einen eigenen Wert gehabt und die waren dann mal 0,0003 plus, 0,0001 minus, also aber mit 5 Nullen vorne, also, da,
ja.
Also statistisch jetzt nicht so ganz aussagekräftig. Und dann haben wir gesagt, wie ändert sich denn eigentlich, wenn ich ja mehr Text drauf habe, müsste ja per se die Anzahl der Rankings nach oben gehen.
Mhm.
Nein. wobei wir sagen müssen, wir haben hier, und auch das ist es, was ich bei dem ODN dann auch bei 3, irgendwas fraglich sehen musste. Wir haben natürlich, mussten ja ein paar Beklettungen machen. Also, wir gehen ja statistisch davon aus, dass man normalerweise so eine gaußsche Verteilung hat.
Mhm.
So, ich habe ziemlich viele in der Mitte und dann geht es links und rechts weg. Das hatten wir jetzt nicht. Also, gerade hinsichtlich der Keywords, die zu der URL Traffics gebracht haben, also den einen bestimmten, war das so, dass wir extrem linkslastig waren. Also, wir hatten ganz viel, hat sich am Anfang der Statik geklumpt, also die 50% aller URLs hatten 3 oder weniger Keywords, die ihnen Klicks gebracht haben. Also das ist ein Riesenballen am Anfang.
Mhm.
75% hätten 10 oder weniger, weißt du, und dann kam der ganze Rest. Die Top-Seite hat über 1000 Keyword-Rankings. So. Das heißt, wenn du die alleine betreibst, also wenn du die mit drin lässt in der Untersuchungsmenge, dann nimmt so eine einzelne Seite, baut dir eine Scheinkorrelation drauf, weil den ganzen Rest durch die Weggegend zieht.
Mhm.
Das liegt aber an dem Thema dieser Seite. Also die hat natürlich auch einen sehr langen Text, ganz gleiches Thema. Aber das Thema der Seite war hochgradig suchrelevant mit extrem vielen es gibt halt wahnsinnig viele Produktvariationen und etc. pp. Also das war halt einfach so das Exemplar. Und die mussten wir natürlich rausnehmen, so wir eine halbwegs homogene Masse haben.
Mhm.
Also, so. Kommt raus im Moment, wo ich sagen würde, ich würde jetzt da den Text auch nicht als wahnsinnig, als zumindest keinen großen Treiber sehen, also eher als Nicht-Treiber. Ausnahme wiederum konkrete A-Produkte, wo man auch wirklich viel schreiben kann, weil es sinnvoll ist, um den Nutzer an die Hand zu nehmen und die richtige Variation rauszubekommen, etc. pp. Und da dann aber mit richtiger Qualität. Weil diese Ausreißer gibt's, aber das Ausreißer heißt nur, da war auch das, war halt auch die Varianz dafür da. In den Voluminas, die da sind, also in den Varianzen, Entschuldigung, nicht Voluminas, in den Varianzen der Anfragen. So, und das weiß man jetzt nicht beim ODN, wenn man die Daten nicht gesehen hat bei den Kollegen von Distilled, haben die in der einen Gruppe vielleicht irgendwelche Ausreißer mit drin oder haben sie die sauber begradigt? Ich meine, ich glaube, wenn die eher Vorträge haben, haben die ihre statistisches Handwerkzeug gut gelernt und machen da eine gute Auswahl. Wollen natürlich jetzt nicht in jedem Artikel hinschreiben, wie sie es methodisch genau gemacht haben, sonst wird es zu lang, weil es ein relativ kurzer Artikel ist. Das haben sie an anderen Stellen genau beschrieben, deswegen gehe ich mal aus, dass sie ordentlich gearbeitet haben.
Hm.
Aber bei 3, bin ich dann schon sagen, das kann auch noch Richtung Wetter war doof gelaufen sein, sozusagen. Ich meine, es war ja gleichzeitig gemessen und kein zeitlicher Versatz drin, aber Wetter doof und du hast zum Beispiel irgendwie 3 Regenschirme in der einen Gruppe und nur einen Regenschirm in der anderen Gruppe oder sowas.
Hm.
Und schon bist du ja quasi gekniffen.
Ja.
Genau, also das war an der Stelle ein absolut spannendes Thema, auch für uns, weil Patrick hat ganz schön geschwitzt. Fragen wir mal gerade mit meinen Themen weitermachen, weil du hast die Google-Themen dann.
Genau, eins habe ich ja tatsächlich.
Ach so, ja,
noch, cool, was ein bisschen rausläuft, und zwar ein kleiner Tweet, aber auch im Tweet kann ja relativ viel drinstecken. Der liebe Karl, sei an der Stelle auch gegrüßt, hat einmal den lieben John Müller, also jetzt doch wieder ein bisschen Richtung Google angehauen. Wie es denn ist, also wenn ein Dokument unter einer URL den responsiven Inhalt für sowohl Desktop als auch Mobilgeräte enthält, wird dann für den Mobile Index nur der mobile Content-Anteil oder das gesamte Dokument betrachtet? Ist eine spannende Frage, wie ich finde, jetzt gerade so in dem Rahmen von Mobile First. Die schöne, spannende Antwort von John. Grundsätzlich indexieren wir das, was am Anfang plus das, was nach dem Rendern im DOM steht. Egal, ob sichtbar oder nicht, ist egal. Das heißt, bei solchen responsiven Dokumenten ist dann letztendlich quasi alles, was jetzt für Mobil und Desktop irgendwie in diesem ganzen Baum steht, für die Indexierung relevant. Finde ich, ist eine spannende Sache. Gerade wo jetzt so alles auf Mobile First rumswitcht. Klar, Was ein bisschen mitschwimmt, ist wieder so das Thema sichtbar oder nicht sichtbar, gerade im Mobile-Bereich. Das weicht ja jetzt alles wieder ein bisschen auf. Da habe ich auch ein paar spannende Fälle bei meinen Kunden. Aber ist einfach mal so eine Info, die kann man mal für sich abspeichern.
Absolut. Ich meine, Karl geht es jetzt hier um diesen responsive Content, dass er sagt, also ja. Wenn klein, mache ich halt auch kürzere Sätze.
Genau.
Aufzählungslisten rein und mit anderen Content komplett nicht sichtbar. Also ich komme nicht mehr durch Klick oder so hin, ist aber nicht da.
Ja.
Also er ist im Quellcode aber eben da. Deswegen hat er nachgefragt, weil was er da macht mit dem, macht ja nicht nur er, sondern auch andere mit dem responsive Content und zu sagen, wie kann ich es denn kürzer und prägnanter auf einem kleinen Monitor machen, gerade wenn es auch darum geht, dass ich irgendwelche Sachen verkaufen und Vorteilskommunikation machen möchte,
ja.
Ist absolut sinnvoll. Haben sich ja bis jetzt viele einfach nicht getraut, weil sie sagten, was passiert denn da? Deswegen war die Frage auch sehr wichtig.
Ja.
Ansonsten hast du ja auch bei deinen Testballkunden mit können wir Sachen aus- oder einklappen auch jetzt nicht festgestellt, dass es irgendwelche Schäden hätte.
Ja, zumindest seitdem es Mobile First dann jetzt ist. Also da genau. Ist dann das Gegenteil. Also ich habe da so einen Fall, da hatten wir am Desktop gerade ein bisschen rumprobiert, weil der Kunde das gerne nochmal getestet hätte, ob Aufklapper sinnvoll oder weniger sinnvoll sind. Und dann kam der Switch eigentlich zu Mobile First und dann habe ich aber eigentlich auch eine grundsätzliche Verbesserung in der Performance gesehen. Ja, also das war nochmal so ein bisschen der Dreh.
Genau. Ja. So, dann was hat man noch gehabt? Achso, wenn man schon beim John sind, auch sehr lustig heute per Twitter rausgehauen, da hat er mal kurz Folgendes passiert, er hat ihn angefiltert, hat gesagt, hör mal zu, meine Seiten sind weg, kann es sein, dass ich gehackt worden bin und da gibt es eine blöde Attacke, bla bla bla. Dann hat er die Webseite genannt und dann hat John gesagt, du, deine Webseiten sind weg, weil du die in der GSC Removal Tool removed hast. Und er so, die habe ich nicht. Er so, doch hast du. Und zwar hat er Folgendes passiert. Die Seite hatte Probleme gehabt, dass teilweise die HTTP-Seiten wieder aufgetaucht sind, obwohl die weitergeleitet waren. Und diese komischen Schatten-Rankings sind immer ganz gerne, das ist ein Problem, was Google in letzter Zeit sehr häufig an vielen Stellen hat, was richtig nervt. Und dem war das irgendwie zu blöde und hat dann einfach gesagt, okay, dann nehme ich halt diese 20 Dinger und haut meine URLs mit HTTP eben ins Removal-Tool rein, in der Search-Konsole. Weil ich habe ja eine Search-Konsolen-Verifikation für HTTP und ich habe eine andere für HTTPS in der E2. Problem ist, diesem Removal-Tool ist das Protokoll ziemlich egal. Das heißt, er hat damit seine HTTPS-Seiten mit entfernt, obwohl er nur die HTTP-Seite entfernen wollte. Also macht so etwas bitte nicht. Und da sind wir beim Zweiten, was man nicht machen sollte, auch heute durch die Gegend gegangen ist, wenn ihr eine wirklich sehr große Seite seid. Ihr seid also eine große Seite und habt Lust, und irgendeiner bei euch kommt auf die Idee, in der Google Search Console zu sagen, bitte in der Crawl-Geschwindigkeit auf schnell zu stellen. Dann ist das für euch zu langsam, wie jetzt John gesagt hat. Dann solltet ihr einfach gar nichts einstellen, weil dann macht Google das, was es für richtig hält. Weil die Google Search Console, wie vorhin schon angedeutet, ist offensichtlich nichts für sehr große Webseiten, sondern die gehen von einer Standard-Webseite ein. Und wenn man dann sagt, halt, kannst du mich schnell crawlen, dann ist das langsamer, als wenn Google selber entscheidet, dass sie noch schneller crawlen würden bei einer sehr großen Webseite. Bei euch heißt es dann langsamer, obwohl schneller da. Ihr versteht, was ich meine. Einfach lassen. Genau. Genau, dann habe ich noch zwei Sachen mitgenommen. Das eine gab es ja als Update. Ich habe doch was zum Update aufgenommen.
Ja.
Und zwar, wie immer, irgendeiner ist ja immer dabei, dem das betrifft, auch in der eigenen Kundschaft. Und da ist das gleiche Bild wie eigentlich die letzten Updates auch. Ich finde das Ganze immer mit dem hin und her und kreuz und quer und bla. Manche Sachen sind immer ähnlich. Klassiker ist jetzt hier in den Fällen, die wir da hatten, ist, Beispiel Werte, keine realen Werte, aber die Verhältnisse zwischen den Werten stimmen sehr genau. Ich habe deswegen jetzt hier glatte Werte genommen. Klicks minus 10, Impressions aber minus 30. Was natürlich auch eine Sichtbarkeit minus 30. Er sieht in der Sichtbarkeit immer wesentlich schlimmer aus als real, weil Sichtbarkeit korreliert halt mit Impressions und nicht zwingend mit Klicks. Also Impressions minus 30, Klicks minus 10, CTR natürlich massiv gestiegen, sonst kriege ich das Missverhältnis nicht hin. Lustigerweise durch die Position leicht gesunken. Was heißt das eigentlich für uns? Das heißt, offensichtlich haben wir Rankings verloren, zu denen wir einfach signifikant schlechter geklickt werden, als die durchschnittlichen Rankings unserer Webseite geklickt werden. Das bedeutet, ich habe irgendwelche Themenbereiche, für die offensichtlich die Nutzer meine Domain nicht so gerne klicken, oder aber ich in einem Umfeld bin, was sich ein bisschen unterscheidet von den Rankings her als andere Umfelder, wo ich sonst bin. Es ist jetzt sehr vage, aber danach muss man ins Einzelne rein. Aber im Großen und Ganzen bleibt auch festzustellen, wenn ich solche Werte habe, dass Google per se erstmal nicht ganz falsch gelegen hat damit. Sonst hätte ich da ja, weil offensichtlich habe ich mit der SERP Platzierung einfach weniger Klicks geholt, als es machbar sein sollte, wenn man vielleicht mal jemand anderen austestet an dieser Position. Und das Gleiche ist dann auch immer, guck, Google hat wieder zurückgetreten. Nee, vielleicht haben die anderen Leute auch nicht performt und ihr seid beim nächsten Update dann wieder reingekommen. Also denkt dran, dass Google in SERPs denkt und eure Domain in relativ Latte ist. So leid es mir tut. Die denken in SERPs und dass die für den Nutzer gut sind. Die interessiert sich, die gehen nicht über, deswegen schreiben sie ständig, die sagen immer, dein Content ist nicht schlechter geworden, deine Domain ist nicht schlechter, das hat keine Abwertung. Das heißt auf gut Deutsch, die wollen ihre Suchergebnisseite besser machen für den Nutzer. Und sie interessiert jetzt nicht, ob seit Domain A oder Domain B dazu weg. Das ist denen total egal. Und die gehen auch nicht hin und prüfen in deinem Impressum, ob du auch wirklich einen Abschluss hast über das Thema, über was du da schreibst. Das machen die nicht. Die haben auch keinen, also das ist nicht der Fall. Die wollen bessere SERPs, that's all. So, und das an der Stelle das Gleiche, wie gesagt, wie immer. Was kann man aber tun an der Stelle? Man kann natürlich selber mal feststellen, was sind denn das für Seiten von mir, die da verloren gegangen sind oder die eine signifikant schlechtere CTR aufweisen bei einer gegebenen Position und lernen, warum, und sich dann die SERPs anschauen und sagen, warum ist das denn eigentlich so? Was habe ich da auch, bin ich bei manchen Themen in anderen Konkurrenzfeldern drin? Ist der Suchintent leicht anders vielleicht? Und dann versuchen, was kann ich daraus lernen? Kann ich mich anpassen? Macht das dann für mich Sinn, weiter die Inhalte zu treiben? Oder kann ich meine Sachen, die gut funktionieren, eher verstärken? Macht natürlich nur bei Seiten Sinn, die eine gewisse Größe haben. Wenn ich halt eben alles verloren habe, weil ich total nischig bin, habe ich natürlich nichts zum Gegenmessen. Dann habe ich halt ein Problem. Das ist aber nicht unser Standardkunde an der Stelle. Dann müsst ihr eine eigene Lösung finden. Oder wartet einfach, wie Martin das gemacht hat. Dann kommt es von alleine wieder, was oft einfach öfters der Fall ist, als man glaubt, weil vielleicht dann Google wirklich gelernt hat, dass die anderen da auch nicht besser funktionieren. Und dann kommt ihr auch einfach wieder. Gut Ding will Weile haben. Genau. Und ich glaube, das kann man... Achso, hast du den Karma-Podcast den aktuellen gehört?
Nee, leider noch nicht.
Genau, also das ist spannender Podcast, kann ich sehr empfehlen, weil da haben sich dann die beiden auch nämlich auch eben damit auseinandergesetzt und kamen dann zu dem ganzen Thema Entitäten und Vektorraummodell und da ging dann so ein paar Sachen irgendwie durcheinander, warum ich nochmal ganz kurz so ein Back-to-the-Woods-Thema sagen will und sagen, was ist eigentlich was? Und da muss man sagen, Entitäten und Vektorräume haben erstmal gar nichts miteinander zu tun. Ein Vektorraum ist ein Modell, mit dem ich sagen kann, wie ist etwas sortiert, also wie mache ich mein Ranking. Und eine Entität ist die Sache, wie erschließe ich Inhalte, wie stelle ich fest, um was es geht. Also das eine sagt das Was und das andere ist so, wie mache ich ein Ranking. Ein einfaches Beispiel, wenn ich einfach Worte indexiere oder Wortbestandteile, auch gerne Tokens genannt, sage ich, okay, das ist irgendetwas zwischen zwei Leerzeichen. So, und wenn da steht Roman, Herzog, dann ist das ein Buch und ein Fürst. Fertig. Oder halt einfach ein Zeichen. Könnte auch ein Vorname sein und ein Fürst oder whatever. Also es sind einfach eine Zeichenkette und alles, was Roman ist, kommt dann halt in diese Zeichenkette rein. So, wenn ich natürlich sage, es gibt Entitäten und dann kann ich sagen, Roman Herzog ist offensichtlich ein ehemaliger Bundespräsident. Und war sonstige Sachen und dann kann ich die halt eben ranschreiben und kann alle zusammenführen. Und dann landet jemand, wo dann landet vor allem aber ein Text, wo Roman Herzog drin steht, nicht in eine Treffermenge zu einem, wenn jemand nach einem Roman sucht. Also ich habe eine höhere diskriminierende Wirkung und eine höhere zusammenführende Wirkung und es beschreibt einfach den Inhalt und danach lege ich halt irgendwie ein Vektorraummodell fest. Um das Ganze rund zu machen, ein TF-IDF sagt dann wiederum, wie gewichte ich denn eine Token oder eine Entität im Vergleich zu allen anderen in meinem Korpus. Gewichtung, Sortierung, Inhaltserschließung oder andersrum, Inhaltserschließung, Gewichtung, Sortierung. So ist eigentlich die richtige Reihenfolge. Die Themen sind alle komplett unabhängig, widersprechen sich nicht, lösen sich nicht ab, sind in einer Kette Bestandteile, die aber in sich unabhängig voneinander sind. kann da auch Erbsen reinwerfen ins Vektorraum. Da kommt jetzt nur nichts Sinnvolles raus. Aber theoretisch kann ich das. Genau. Genau, damit kommen wir zu dem Neues beim Google, oder?
Ja. Was haben wir alles Neues? Fängt erstmal wie immer an mit Schema.org. Da gibt es in letzter Zeit immer ein paar lustige Updates. Das neueste Schema.org war jetzt für Movie-Karussell, also so ein Hauskarussell mit verschiedenen Movies. Wenn ihr zum Beispiel eine Seite habt, einen Artikel und dort beschreibt ihr jetzt die Top 10 Filme von 2019 oder die Top Oscar-Filme oder irgendwelche wie auch immer sortierten Listen, könnt ihr die als Itemlist da auszeichnen. Also es gibt auch Org-Itemlisten, dann jeder Film kriegt ein eigenes List-Item. Da kann auch nochmal eine Detailseite haben, muss aber nicht. Genaueres steht in der Doku. Und wenn ihr das schön sauber macht, dann kriegt ihr so ein schönes Karussell mit so Bildchen unten drunter. Also man nimmt relativ viel Platz in der SERP ein. Was man dazu sagen kann, ist irgendwie dieses Itemlist scheint jetzt irgendwie das neue Lieblingsfeature zu sein, weil für Videos hatten wir es ja auch schon in der letzten Woche, ist auch relativ banal, ne? Also es ist halt wieder so Semantik in Form einer Liste und Ordnung, ne? Das hat man ja vorher schon gesagt, so Uls und Olds, also im HTML, ungeordnete und geordnete Listen helfen irgendwie schon mal. Das Ganze wird jetzt halt nochmal ein bisschen strikter in Schema.org abgebildet und auf die Datentypen angewendet, wo es halt irgendwie möglich ist.
Absolut. Da im Moment noch nur in der USA, oder?
Das ist, glaube ich...
Oder haben Sie es ganz ausgerollt?
Das ist, glaube ich, ganz ausgerollt. Was in der USA war, das hatte ich aber wieder rausgekommen, war das mit diesen Moments.
Ach so, ja, okay, klar. Ne, also das kommt das nächste Mal dann.
Details. Genau, noch ein spannender Beitrag, wieder aus dem Webmaster Google Blogs. Es gab ein Update für die Review-Snippets, und zwar immer diese schönen Sternchen in den Suchergebnissen, wo dann steht, es kam x Leute, haben abgestimmt und die Durchschnittsbewertung ist 4,8 oder sowas. Da gibt es jetzt eine kleine Einschränkung, und zwar theoretisch, also rein vom Standard her, kann das an jede Entität gehängt werden. Das heißt, ihr habt irgendeine Seite und schreibt dann da rein, bewertet irgendwie meine Firma, und wenn ihr Glück habt, wurde das dann irgendwie seitenweit ausgespielt, je nachdem, wo es eingehängt hat. Da hat Google gemerkt, das ist nicht immer ganz so sinnvoll für den Nutzer, weil auch da sind wir wieder, man denkt in Queries, ne, und einzelne Seiten und Themen und sowas, und wenn ich jetzt so mein Business irgendwie vielleicht bewertet habe und das seitenweit eingehängt habe, dann war das nicht unbedingt zielführend bei dieser Suchanfrage. Und deswegen haben sie sich dazu entschieden, die Review-Snippets nur noch auszuspielen, wenn sie auf bestimmte Entitäten angewendet werden. Die vollständige Liste ist im Blogpost mit drin. Das waren Bücher, Kurse, Serien, How-Tos, also auch die können bewertet werden, Produkte und auch Rezepte. Und was dabei spannend ist, also die ganzen Entitäten sind in der Regel jetzt bisher nicht in den Schema.org-Dokus von Google aufgetaucht. Also die hatten jetzt in der Regel nie so, dass du sagst, okay, wenn du jetzt irgendwas Bestimmtes da ausgezeichnet hast, du jetzt irgendwelche einzelnen Serien oder sonst was, das war immer nie so besonders relevant, sondern die waren halt einfach auch bei Schema.org irgendwie ausgezeichnet, und du hast jetzt kein besonderes Snippet auf der Grundlage bekommen. Wenn du es jetzt aber halt mit anwendest, dann kriegst du halt eben nur dann eben noch die verschiedenen Bewertungsstände angezeigt. Ne? Also wenn ihr jetzt sowas habt wie Local Business Organization, hat man Seitenwert gerne mal eingehängt, weil Google hat es genommen und es wird dann halt nun mal einfach besser geklickt. Das wird jetzt halt einfach entfernt. Wichtig ist, also wenn ihr das noch drin habt, ihr kriegt keine Penalty, es fliegt euch irgendwie nichts, nur es wird nur einfach nicht mehr ausgespielt.
Wobei Local Business Organization geht schon, wenn die Bewertung von Drittstellen kommt und nicht von einem selbst.
Aber das ist ja, also, und das ist aber, funktioniert dann eben auf der eigenen Seite nicht mehr. Weil, also, da sagen sie auch ganz klar, also, wenn du dann irgendwie von irgendeinem Portal dann einfach deine Bewertung in so einem Snippet also reingezogen hast, gibt's ja immer bei
Proven Expert 5 Sterne.
Genau. Das zählt auch nicht, das ist eigene Kontrolle. Also das heißt, auch wenn du das auszeichnest auf deiner Seite, dann sagen sie, okay, das ist deine Seite, das ist halt unter deiner Kontrolle, spielen wir nicht mehr aus. Na? Also geht er an der Stelle auch verloren. Ich finde es. Also
spannend finde ich halt, dass, wenn man sich das durchschnitt, was fehlt, sind natürlich Artikel und Newsartikel. Das heißt, dafür sind es dann auch weg, weil die werden nicht aufgezählt.
Wenn du das sagst, ich habe die Liste gerade gar nicht. Jupp.
Genau, du hast ja die.
Da sind sie draußen, ja.
Die sind raus und wir sehen ja auch, dass die wirklich weniger geworden sind. Und da ist jetzt ganz spannend, dass ich natürlich, wenn ich jetzt, also für euch, wenn da irgendwie, wenn ihr draußen da irgendwie eure Seiten betreibt und sagt, okay, standardmäßig sind Seiten oft als Artikel ausgezeichnet. Wenn du jetzt aber wirklich ein How-To hast, wo es wiederum geht,
ja,
dann solltest du die wirklich als How-To auszeichnen und hast du die Möglichkeit, wieder an Sterne zu kommen. Und wenn du eine Kurse beschreibst, also ich kenne wirklich viele Leute, die auch wirklich in ihrem WordPress sagen, okay, wir bieten dir Kurse an oder so, ich habe Landingpages für Kurse, dann kannst du wieder die Bewertungssterne reinschreiben. Also das geht wieder. Du musst sie halt nur als Kurse auch auszeichnen im Schema.org. Was bei Kursen schon teilweise ist, da kannst du dann auch die Zeitpunkte mitgeben, dass sie schon immer schöne Snippets bekommen. Ja. Aber ich glaube, How-To's hat bisher ganz, ganz wenig Leute gemacht. Rezepte sowieso wegen den Bildervorschau, hat man auch schon immer gemacht. Und also achte da, dass ihr die richtigen nehmt und Schema.org wirklich mal lesen. Also wir machen das ja regelmäßig, dass wir gucken, was finden wir noch für verwirrte Sachen, die noch keiner verwendet hat. Oder die selten verwendet werden, bauen es mal ein, irgendwann kommt Google um die Ecke, wie jetzt hier, und dann ist man einfach schon in place.
Ja. Genau. So viel zu den schönen Sternchen in den SERPs. Neues in der GSC. Auch da gab es ein paar Änderungen. Punkt 1, frische Daten in der GSC. Es gab ja früher jetzt immer in dem Performance Report eine Lücke von 2 Tagen. Das heißt, der aktuellste Datenpunkt, wir haben jetzt heute Freitag, war dann frühestens Mittwoch. Und alles andere war für mich einfach noch Dienstag, dann glaube ich sogar noch, ne? 2 Tage weg. Plus halt, ja. Und ich wusste einfach nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist, wenn es irgendwelche Einbrüche gab oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Jetzt ist es so, dass Google sagt, okay, das ist ein viel nachgefragtes Feature, wir schließen diese Datenlücke. Und wenn ihr das jetzt seht im Performance Report, kriegt ihr den vorletzten Tag immer direkt mit angezeigt und den anderen könnt ihr euch oben über den Filter neueste Datenpunkte, dann kriegt ihr einen Datenpunkt, das ist dann quasi gestern. Und dann seht ihr wahrscheinlich nur ungefähr, wie euer Traffic verläuft. Warum sage ich ungefähr? Es steht explizit dran, dass das ein anderer Datentopf ist, also letztendlich, dass das vorläufige Daten sind, die dann nochmal ersetzt werden können. Also es sind für mich 2 Datentöpfe und es kann wieder Abweichungen geben. Spannend, also ich habe es jetzt noch nicht gemessen, müsste man aber eigentlich mal aufsetzen, wie groß diese Abweichungen sein könnten, damit man ungefähr weiß, ob das in die richtige Richtung läuft oder nicht. Müsste man einfach mal schauen. Wichtig ist für euch, das sind nicht die finalen Daten. Also ja, schön ist, dass eine Lücke geschlossen wurde, könnte aber auch wieder für ein bisschen Verwirrung sorgen, wenn sich die Dinge historisch ändern. Ganz wichtig noch für die Nerds da draußen, diese aktuellen Daten sind nicht via API verfügbar.
So, und damit kann ich keinen Vergleich machen, wie ich per Hand rausschreibt, bitte sehr.
Ja.
Macht ja keinen Sinn. Also da ist schon wieder Ende Gelände. Das, und das Lustige ist, da ich fand das so schön, dass du gesagt hast, der Datenpunkt. Weil es ist halt auch nur ein Punkt. Also ja, da ist ein Punkt. Weil ich nämlich genau diesen einen Tag kriege. Also erst nach 2 Tagen Lücken, ich kriege den einen Tag. Okay, was ist mit dem anderen Tag? Der ist abhanden gekommen, man weiß nicht so genau. Dann habe ich diesen einen Punkt und unten drunter natürlich dann meine Suchbegriffe und die Leistungswerte. Aber ich habe halt einen Punkt. Also ich kann ihn nicht vergleichen mit dem gleichen Punkt von letzter Woche, von gestern. Es geht nicht, der ist einfach nur da. Und dann habe ich eine Liste an Leuten von diesem einen Tag. Das Feature ist so sinnlos wie ein Kopf. Also dann mache ich doch einfach, also die Daten müssen, ich kann die nicht in Relation zu den ganzen anderen Daten setzen, die sind einfach wieder nur da. Ich habe auch immer gemerkt, dass mir 2 Tage zu leid, aber da meine ich auch bitte, dass es in den richtigen Daten drinnen ist und nicht in, als einen Sonderpunkt in einem Sonderreport oder whatever. Das ist, ich frage mich, ob bei denen irgendeiner rumläuft, der Interface-Design und Daten halt, ist echt ein Kraus. Ich hoffe, die Leute, die da in Search-Konsole arbeiten, dürfen nie im Index arbeiten. Echt ein Issue. Der andere ist auch ein geiler Issue übrigens, der ist was. Der ist saugeil.
Genau, neuer Report war es da. Sagen jetzt immer neuer Report, weil sie nach und nach die ganzen Schema.org Sachen in der GSC aufnehmen, dass man immer sieht, wie viele Elemente funktionieren, wie viele sind kaputt. Und unter anderem, wir hatten auch Datasets, das war jetzt aber nicht so spannend, weil das für viele Leute nicht zutrifft. Es gibt jetzt auch endlich einen Report an der Stelle für die Breadcrumbs. Das heißt, ihr habt dann gesehen, sind alle meine Breadcrumbs korrekt eingebunden, wie viele waren korrekt, wie viele waren kaputt. Ich weiß gar nicht, wann sie es rausgehauen haben, irgendwie auch so Mitte September, und dann hatten sie jetzt am 26. September direkt noch eine Meldung rausgehauen, weil der Report nicht ganz korrekt war. Da gab es einen kleinen Bug, und zwar haben sie gesagt, ja, dass das letzte Breadcrumb-Element eine URL benötigt, und das ist aber eigentlich nicht nötig. Und das heißt, man hat erstmal gesehen, ah, okay, man hat ganz, ganz, ganz viele Fehler. Und jetzt sieht man auch, wenn man gar nichts getan hat, in diesem Report eine Reduktion der Fehler, weil Der Fehler war ja eigentlich keiner. Bedeutet, wenn ihr jetzt schon irgendwelche Anforderungen gestellt habt, Pech gehabt, da wart ihr ein bisschen zu flott unterwegs. Ich glaube, ihr müsst sie nicht rausnehmen, weil es validiert trotzdem noch, aber auf jeden Fall hätte man es auch nicht einbauen müssen.
Ja, letzten Bootcamp-Pfad zu verlinken, ist halt auch sinnlos. Also
in Schema.org konnte man es immer schön reinschreiben, weißt du, da musste man es ja auf der Seite nicht verlinken, ja. Von daher war ich da so, ja, wenn sie es halt im Schema, also im JSON jetzt irgendwie haben wollen, dann kann man es reinschreiben. Gewundert hat es mich auch, weil ich käme jetzt auch nicht auf die Idee, auf der Seite selbst den letzten Bootcamp-Punkt zu verlinken.
Genau. Ja. Ja, aber wie gesagt, das Schöne ist halt, die haben ja nicht eine Meldung geschrieben, die haben ja alle Webmaster angemeldet. Das war ja, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber die haben sich, Gott und die Welt hat diese Warnmeldung bekommen, weißt du, die rauskommen und sagen, hier, Schema.org ist kaputt. Also,
ja, weil der neue Report war da und da sind alle drauf hingewiesen worden.
Ja, erstmal an der Seite kam ein neuer Report, aber danach kam groß nochmal hinterher Warnmeldung mit hier, sie haben hier 48.000 kaputte Schema.orgs auf ihrer Website. Da war schon ein bisschen Spaß unterwegs, muss man da mal sagen. Also wo ich unsere Kinder so Leute in Panik zu versetzen. In Amerika, wenn jetzt da irgendeiner einen Herzinfarkt bekommen hat, dann sind die ja haftbar. Die nicht, aber das kann echt, würde ich aufpassen mit sowas, genau.
Ja, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ich finde, diese E-Mails sind generell immer viel zu sehr Herzinfarkt geschrieben und dann gucken wir rein, so, ja, jetzt habe ich halt mal einen 500er Fehler. Also habe ich mir jetzt eine E-Mail geschrieben, ja, es ist halt, weil ich vorher keinen hatte. Gut, welchen Punkt haben wir noch? Jetzt wird's spannend.
Tatsächlich.
Ja, genau, Controls. Es gibt ein paar neue Meta-Elemente bzw. Werte für das Meta-Element Robots. Und zwar geht es da generell um die Darstellung in den Suchergebnissen. Ich habe jetzt die Möglichkeit, an der Stelle ein paar neue Features anzuwenden. Das Alte, was aber eigentlich auch selten genutzt wurde, war No Snippet. Also ich konnte halt reinschreiben, Meta-Element, also in mein HTML-Head, dann könnte ich sagen, Meta-Robots, No Snippet, und dann habe ich in der Regel keine Description bekommen in den SERPs. Das gab's schon, jetzt gibt es aber noch ein neues Feature, und zwar Max Snippet. Ich kann die maximale Länge für die Description eingrenzen. Ich kann sagen, 2. Dann gibt es halt 2 Zeichen, Punkt. Ne? Also dann würde man relativ kurz dargestellt werden, wenn Google auf das Snippet zurückgreift. Max Video Preview, das ist so die Länge eines Video Previews. Also wenn da immer so kurze, mittlerweile ist das ja sehr schön dynamisch, dass so ein Video immer kurz angespielt wird. Da kann ich die Sekundenanzahl bestimmen. Und auch noch das Max Image Preview, da gibt es die maximale Größe für eine Bildvorschau. Und da gibt es die Werte Non, Standard und Large. Die Details, auch den Link schicken wir euch nochmal rein für die Google-Doku. Immer die englische Variante, sie ist immer ein bisschen aktueller als die deutsche. Da könnt ihr die Details gerne nochmal reinlesen. Also das erstmal zu den Meta-Tags. Und dann gibt es noch ganz tolles neues Feature, wobei ich bin mir nicht so ganz sicher. Es gibt ein neues HTML-Attribut, das ist Data No Snippet. Und was kann man damit machen, wenn ich irgendwo ein Div auf meiner Seite habe oder irgendeinen Ausschnitt, kann ich an der Stelle sagen, dass dieser Bereich der Seite nicht für die Snippet-Generierung genutzt werden soll. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie so eine Box habe und sage, okay, das ist eigentlich uncool, wenn das jetzt in einem Snippet wäre, kann ich diesen Teil markieren und dann hält sich Google da zurück und nimmt diesen Teil nicht für die Anzeige in den SERPs. Wichtig dazu, also Structured Data ist wieder was anderes. Wenn Google da jetzt zum Beispiel bei News in dem Teil irgendwie darauf zurückgreift, na, wenn ihr da was halt nicht drin haben wollt, dann dürft ihr es halt nicht in Structured Data schreiben. Das heißt, dort funktioniert dieses No-Snippet-Attribut nicht. Und genau, das waren erstmal so grob die Features. Und auch bei AMP-Pages kann man das auch noch mit reinnehmen, gerade was die Bilder angeht. Also da gibt es dann auch noch die Möglichkeit, zu Standard und Non zu gehen. Wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, so ein AMP-Bild, so ein AMP-Teil ohne Bild, spielen sie dann auch wieder seltener aus, haben sie, glaube ich, auch reingeschrieben in den Artikel, dass wenn man so ganz sehr einschränkt, dass es bei solchen Produkten sein kann, dass man dann halt nicht mehr so häufig ausgespielt wird.
Ja, vor allem, wenn es um Discover geht, ich meine, wenn die merken, die Leute, du klickst es halt nicht mehr, dann ist es relativ schnell, das passt sich halt nicht an, also da können sie ja auch, das hat jetzt kein Ranking, das ist so ein Personalisierungs-.
Ja, klar, ja.
Genau, nicht, genau. Also was natürlich spannend ist, man sagt einfach als zukünftig, man macht seinen Body auf, also man hat HTML-Head, Meta-Description etc. Dann macht man Body auf, sagt einfach hier, bitte das ab hier nicht für die Description verwenden und macht ganz am Ende das Ganze wieder zu und schon muss Google die Description nehmen, die ich reingeschrieben habe, weil ich hier nichts anderes erlaubt habe, um die Description zu machen. Das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht.
Testen, ob es funktioniert. Keine grundsätzliche Empfehlung jetzt.
Genau. Ich glaube, Data Noms, ne, wird Attribut, zack, boom, direkt ans Body knallen und Ruhe ist. Dann habe ich das Thema im Griff. Ja, genau. Aber ansonsten ist uns ja allen klar, warum Google das macht. Das hat ja alles hier mit dem Leistungsparagraf, was ist es hier? Urheberrecht, Paragraph 11, 16, whatever. Also da Deutschland Leistungsschutzrecht zu tun. Da Google ja natürlich nicht an Verlage bezahlen wird, ich glaube, vorher schalten den ganzen Betrieb in Europa ein, haben sie sich natürlich gesagt, okay, bevor ich sage, du kannst entweder zu unseren Regeln gelistet sein oder gar nicht gelistet sein, du bist, musst doch nicht bei uns sein auf No Index, dann kommt natürlich irgend so ein Verlag um die Ecke und sagt, Moment mal, mit eurer Marktmacht werde ich gezwungen, in euer Spielfeld zu gehen und habe überhaupt keine Einflussmöglichkeit, das zu tun. Und wir haben hier ein Gesetz, was sagt, ihr müsst bezahlen, wenn ihr mehr als kleine Textausschnitte nehmt. Und dann hat sich wahrscheinlich Google gesagt, okay, kein Problem. Wir führen das jetzt ein, dass du selber definieren kannst, was wir nehmen dürfen, damit du nämlich eben mehr Kontrolle hast. Dann kannst du uns A nicht wegen der Marktmacht dran kriegen, weil du kannst ja rein. Und du kannst auch sagen, ich möchte nur, dass du einen Satz in den Titel, also ein Wort in den Titel schreibst oder nur 10 Zeichen. Du kannst es jetzt ja definieren, beziehungsweise in die Description. Und du kannst auch sagen, du willst keine Bilder machen, alles schön und du musst nicht komplett raus. Also du kannst mich nicht mehr wegen Marktmacht drankriegen, weil ich dir eine Möglichkeit gegeben. Und du kannst nicht sagen, die Sachen sind zu lang, weil du kannst sie jetzt kürzer einstellen. Und wenn du es eben nicht machst, dann gehen wir davon aus, dass wir die Permission haben, es zu tun. Ob das ein Richter so sieht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, man hat hier eine gute Argumentationsbasis und das ist der ganze Kram, das zu tun. Ansonsten gibt es, glaube ich, relativ wenig Anwendungsfälle, dass man seine Description kürzer haben mag, als für jemand, der Traffic gerne haben will. Aber es ist gut, wenn ich Verlag wäre und habe eigentlich mit diesem ganzen Springerkrieg gegen Google nichts am Hut, würde ich wahrscheinlich überall jetzt mal prophylaktisch auf Max stellen. Vor allem, wenn meine Umsetzungskollegen in der IT mir immer im Jahr nur einen halben Storypoint zugeben, damit es so bis 2022 sozusagen durch ist, würde ich das frühzeitig prophylaktisch einbauen. Nicht, dass sie dann morgen sagen, sicherheitshalber, wenn nicht Max drin ist, dann gehen wir halt von Min aus, damit wir keinen Ärger kriegen oder so. Das ist hier ein Rechtsthema und da würde ich mich versuchen, sauber aufzustellen, wenn ich denn auf der Seite bin, der Leute sagen, ich möchte Traffic haben. Wenn man auf der anderen Seite ist, dann macht man natürlich das andere. Das ist auch beides meiner Meinung nach okay, kann jeder tun, was er will. Und an der Stelle feini, nur macht halt irgendwas. Für alle anderen da draußen könnt es wahrscheinlich ignorieren für so einen normalen Blog.
Ja.
Blas macht einfach gar nichts, weil mit Max wird es auch nicht größer, als es jetzt ist. Also passt schon, da musst du gar nichts tun. Da kannst du einfach sagen, ach, zum Glück bin ich kein Verlag. Warte ich mal in 3 Jahren, vielleicht kommst du irgendwann in mein Yoast-Plugin rein und dann kann ich da feststellen, dass ich es nicht brauche.
Genau.
Ja.
Fein. In der letzten Sendung hatten wir es ganz kurz, da waren wir auch wieder beim Valentin, der ja dieses coole Feature entwickelt hat. Wie weit ist denn jetzt der Googlebot? Da war ja noch der lustige Punkt, dass der Googlebot Evergreen war und sich aber immer noch als 40er Chrome ausgegeben hat. Und jetzt fangen sie an, das Ganze aber auch in den User Agent zu schreiben. Bedeutet aber, wenn ihr jetzt Logfile-Analysen machen wollt oder irgendwelche Anti-Adblocker-Skripte, sonst irgendwas hat, die Hardcode auf diesen User-Agent zugreifen, was ich jetzt nicht hoffe, muss man das Ganze immer ein bisschen anpassen, weil sich die Chrome-Version an der Stelle einfach immer ändert. Nur als kleiner Hinweis, ich glaube, die Leute, die es betrifft, wissen, was gemeint ist. Die, die es jetzt nicht so ganz verstanden haben, die haben da wahrscheinlich auch kein Problem.
Genau, dann einfach ignorieren,
das ist ja gut. Jetzt nochmal, ich glaube, wir fassen uns da kurz, zumindest versuche ich das einmal. Wir haben dieses Evolving No-Follow, dieses Link-Attribut, was es immer gab, kann man ja an den Link hängen. Das wird einmal spezifiziert auf Sponsored und UGC, also User Generated Content. Bedeutet, das sind letztendlich so Untergruppen und man macht die Semantik nochmal etwas genauer, woher jetzt ein Link kommt, ob er gekauft wurde oder ob er vielleicht in irgendeiner Kommentarspalte bei mir jetzt steht und deswegen jetzt vielleicht nicht die volle Wertung bekommen sollte, wie so ein normaler Link aus meinem Blogbeitrag oder Artikel heraus. Nett oder eigentlich die Hauptinfo aus diesem Bereich ist dann irgendwie nochmal, dass Google sagt, ja, seit, also als wir ihn auf Follow eingeführt haben, haben wir diese ganzen Links eigentlich entwertet und nicht mehr fürs Ranking benutzt. Und jetzt, beziehungsweise ab 1. März 2020, nehmen sie dieses No-Follow und alles als Empfehlung. Also es sind nicht mehr ganz so strikt, wie sie vorher waren. Ich nehme das mal so als Info hin. Also jeden, der jetzt irgendwo No-Follow drin hat, der braucht jetzt erstmal nichts ändern, außer er möchte es. Also ganz wichtig, ihr müsst jetzt nicht zwanghaft irgendwelche Sachen in euren Kommentarspalten irgendwie ändern oder so, dass die jetzt auf UGC geändert werden oder sowas. Ganz entspannte Kiste. Und was am 1. März passiert, ich glaube nicht so viel, sonst hätten sie es nicht so kommuniziert. Und da bin ich jetzt erstmal locker und entspannt. Aber die Nachricht sollte euch nicht vorenthalten bleiben.
Genau, es hätte ja ein paar Implikationen, die ich noch ein bisschen lustiger an der Stelle sehe, ist in diesem Hint. Sie sagen ja auch ganz klar, dass sie No-Follow-Links zukünftig, also weil sie das Hint sehen, halt auch als Crawler folgen. Das haben sie schon immer gemacht, allerdings sehr gedämpft.
Ja.
Also sehr langsam, gar bla bla bla. Deswegen haben wir viele auch benutzt, No-Follow von uns und ihre Faceted Navigation und sowas raus, wurde ja auch oft gern mal für, ich will nicht, dass der Crawler da reinrennt, und dann ist dann auch schon signifikant langsamer da reingelaufen, aber war nicht ganz weg, also die Daten sind durchaus im Index gelandet.
Ja.
Damit sagen die explizit, das ist kein Schutz vor Crawling. Sagen Sie mal ganz klar, das ist kein Schutz vor Crawling, und wir werden das crawlen. Das heißt, jeder, der NoFollow zur Crawling-Steuerung verwendet hat, wie gesagt, was noch nicht die ideale Lösung war, aber sie ist sehr einfach umzusetzen und dann ist eine 80% Lösung besser als keine. Also feini gemacht, geht aber ab 1. März nicht mehr 2020. Wenn du dann nicht willst, dass irgendwie dann eine Faszilliarde URLs kriegen an deinem kleinen Blog, nur weil da eine Facetted irgendwas drin ist, wo du dich 80.000 Mal durchpermutieren kannst, würde ich das mir jetzt, also das ist ein Risikofaktor an der Stelle, muss ich sagen. Also ein technischer Risikofaktor, der schlicht und ergreifend zu lustigen Crawling-Sachen führen kann. Und was mir wieder nicht einsichtig ist, warum die das tun, weil sie tun sich ja damit auch selber keinen Gefallen, wenn sie Schrott zusammen crawlen. Also so manchmal verstehe ich ihre Crawling-Politik und so, was sie damit erreichen wollen, nicht so ganz. Ansonsten UGC finde ich eine gute Geschichte, ganz ehrlich, also als Signalinformation, weil ein UGC kann gut oder schlecht sein, ist zumindest aber, dass man die komplett immer genug voll, fand ich auch ein bisschen hart. Andererseits als Forenbetreiber ist vielleicht nur voll besser, da musst du nicht so viele Spam-Kitties aus deinem Dings hier, was war das heute wieder, SEO-Lusion, was hatten sie, also war geile Webseite, SEO-Lusion, wir machen Backlink-Aufbau, Forenlinks, ich so, okay, warum sind Forenlinks jetzt nicht Teil von Backlink, egal, also die Schwachmaten laufen da draußen ja rum, dieser ganze Rotz will man als da nicht zwingend drinnen haben. Also unter der Gesichtspunkt würde ich wahrscheinlich No-Follow und Sponsor in mein Forum schreiben, damit ich auch wirklich keine SEO drin rumdrücken habe. Dann der Rest der Welt ist es egal. Aber ansonsten glaube ich, würde ich persönlich, und das sagen die auch ganz deutlich, man muss, wie du schon gesagt hast, man muss nichts ändern. Ich würde warten, bis die Systeme so weit sind. Also wenn dann irgendwann in einem WordPress, in einem Drupal, in einem, auftaucht bei Kommentaren das automatischen Link halt, wie heute mit NoFollow ausgezeichnet, kann man sagen, UGC und NoFollow vielleicht sogar, weil man auch da die Kinder nicht in seinen Kommentarspalten rumnerven hat, da kommen immer noch ein paar Pappnasen, die man immer wieder rauskriegeln muss. Sponsored würde ich genauso warten, bis Systeme es unterstützen, weil ganz im Ernst, ob das Ding jetzt sponsored ist oder nicht. Also ich würde jetzt, also würden wir jetzt unseren Kunden sagen, bitte guckt, dass ihr das, eure armen Storypoints jetzt bei so einem Verlag nehmt, damit ihr Sachen, die Advertorials waren, die aktuell auf NoFollow stehen, auf NoFollow und sponsored umstellt. Davon habt ihr ja als Kunde gar nichts.
Hm.
Also NoFollow heißt NoFollow und sponsored steht rechtlich groß drüber, weil es ein sponsored, also unter Wettbewerb, Werbegesetzgebung.
Ja.
Ich würde da keinen Euro investieren rein. Muss ich sagen, gut, wenn du das wissen möchtest, dann brauchst du, dann bitte beteilige dich an den Implementierungskosten. Auch da warten, bis die Systeme es können. Jetzt ist natürlich so, dass so ein Polopoli oder ein Comedia nicht ganz die Geschwindigkeit hat von so einem WordPress, wenn da Entwicklungen reinfließen können. Das kann dann auch mal eine Dekade dauern. Also ich meine, das ist mal nicht wutzig, sondern in Ernst, dass es Standard wird. Aber Storypoints zu verwenden oder Aufwände zu machen und zu sagen, wir implementieren in so einer großen Plattform irgend so ein komisches Link-Attribut, von was mein Kunde überhaupt nichts hat, würde ich nicht tun.
Ja. Da bin ich ganz bei dir. Also noch zu dem, was du meintest zur Crawler-Steuerung. Ich habe das erstmal gepflegt überlesen, weil ich so dachte, okay, dafür war es eh noch nie gedacht. Und wie du eigentlich, deswegen bin ich auch so gespannt, ob sich da, also ich glaube gar nicht, dass sich so viel tut, weil das war vorher schon, wie du sagtest, also der Crawler ist nicht so oft vorbeigekommen, aber er ist dort reingelaufen. Ich glaube, das Ding ist schon viel länger an Hint, aber sie sagen es jetzt halt nur erst.
Ja, du meinst, sie haben schon damit ihre ganzen Bugs werden jetzt für Features ausgerollt.
Ja, also an der Stelle, weil ansonsten ergibt das ja keinen Sinn. Also wenn es hart gewesen wäre, dann wäre der Crawler ja einfach nicht mehr reingelaufen. Aber er ist ja manchmal reingelaufen. Von daher ist das jetzt nochmal so der Hinweis für die allerletzten auch, jetzt wo wir es offiziell gemacht haben, nehmt das nicht zur Crawler-Steuerung bei eurer Facette Navigation oder wie auch immer.
Ja.
Also ich glaube, da ändert sich so gar nicht so viel am Verhalten. Aber vielleicht werde ich auch am 1. März eines Besseren belehrt. Wir werden sehen.
Vielleicht ist Doomsday.
Dann ist Link-Building wieder in.
Exakt. So, damit können wir, glaube ich, fertig, oder?
Von
Event- und Konferenzbereich. Wir sind da ganz schön unterwegs. Dann im November liegt eine Menge an. Zwar direkt am 1.11. bin ich auf dem Technischen Gründertag im wunderschönen Wetzlar. Und mach so eine SEO-Hints für Gründer. So ein bisschen unaufgeregt, dass sie sich nicht immer um alles kümmern müssen, was sind so die Basics und wo soll man einfach mal fünfer gerade sein lassen und die da nicht immer so eine Panik reinrennen und dann sagen sie, kümmere dich bitte nicht um SEO, kümmere dich um ein Business, du bist gerade Gründer, also ein bisschen unaufgeregt und dann zwei, drei Sachen. Da dachte ich mir so, wird bestimmt ganz lustig.
Denk an die UGCs und
Sponsoren. Genau, und UGCs, ja, macht bitte alles, genau, exakt. Und dann geht's gleich weiter. Am 7.11.2019 haben wir SEO Day, wo ich den Superpanel vom Fabian übernommen habe. Dazu gibt's aber nochmal eine Sondersendung, was das für euch alle da draußen heißt, weil es wird die Welt verändern. So wird das schon mal gesagt. Das ist noch mehr als UGC. Und am 22.11. haben wir schon fast einen Betriebsausflug auf die SEO-Con. Also wir beide fangen ja an da mit dem Google Search Console Ganztages-Workshop. Und dann habe ich einen Vortrag zum Thema Audit und Johannes hat zusammen mit Sabine Langmann, an der Stelle auch herzliche Grüße, zum Thema Search, also zum Thema Screaming Frog und Nein. Also an der Stelle auch ein spannendes Thema und so werden wir uns da so ein bisschen durch Österreich tummeln. Zum Thema SEO Day habe ich auch noch eine Kleinigkeit und zwar hat mir Fabian hier 10 Party-Tickets hingelegt. Also wer sagt, Scheiße, ihr interessiert mich in Rotz, aber die Jungs können echt hart abfeiern. Ich wohne eh in Köln. Dann ist es genau euer Ding. Und wenn ihr sagt, super, oder aber ihr habt halt ein SEO-Day-Ticket und habt euch das Party-Ticket gespart, habt jetzt die Möglichkeit, bei uns 1 von 10 Party-Tickets zu bekommen. Ihr müsst einfach nur auf termfrequenz.de gehen und in den Artikel zu dieser Sendung schnell drunter schreiben, hier, wir wollen mit Fabi auf dem SEO Day abfeiern und dann kriegt ihr auch entsprechend verlosen, weil wenn es 10 sind, hat jeder eins, wenn es mehr sind, verlosen wir natürlich. Ich wollte schon sagen, die ersten 10 ist doof, dann kommt kein 11. mehr, macht ja keinen Sinn. dann verlosen wir das und wenn es halt, in dem Sinne und dann gibt es halt, nehmt einfach Kopfschmerztabletten mit, das hilft ungemein bei seinen Partys am nächsten Tag. Und so würde ich sagen, sind wir jetzt durch, oder?
Haben wir eine Deadline für die Kommentare? Schreiben wir noch rein, oder?
20.10. Das ist ein Sonntag, 20.10. Montag, Dienstag kümmere ich mich dann drum, dass ich die Person anschreibe. Hat bei den Themen von OMK Lüdenburg hat es auch sehr gut funktioniert. Da waren übrigens sehr, sehr nett. Da hatte ich alle 3 angeschrieben danach. Also es gab 3 Freikritze-Tickets, die sind alle rausgegangen. Ich habe es auch alle vermerkt auf Facebook, weil ich es geschrieben hatte. Und eine Gewinnerin hat es gleich gemeldet, dass sie dann dummerweise doch gar nicht konnte. Und wir konnten es dann nochmal weitergeben. Was ich übrigens sehr, sehr nett fand an der Stelle persönlich. An der Stelle nochmal danke. Wollte ich mir noch aufschreiben, nicht vergessen hinzuschreiben. Aber mein persönlicher Dank ist an der Stelle gegeben. Damit sind wir durch, oder?
Ja.
Dann würde ich sagen, wünschen wir euch einen erfolgreichen Monat, rank well und hoffen aber, dass Google ein bisschen langsamer wird an der Stelle und keine komischen Attribute mehr einführt.
Haut rein.
Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffen, die Show hat euch gefallen. kommentiert in unserem Blog. Wir freuen uns über jede Art von Kommentare oder auf unserer Facebook-Seite. Wir beantworten alle Kommentare möglichst zeitnah. Und vergesst nicht, uns auf iTunes zu bewerten, weil ihr wisst, iTunes ist das Gold des Podcasts. Dementsprechend bitten wir um viele, viele reichliche 5-Sterne-Bewertungen, am besten mit coolen Kommentaren. Danke dafür. Dann hören wir uns in 2 bis 4 Wochen wieder und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet bei dem SEO-Haus. SEO von uns für euch. Und jetzt rank well.